Herzlich willkommen und möge der treue Herr uns alle segnen, in besonderer Weise mit uns sein. Sicher sind einige in Ferien, auch denen wünschen wir Gottes Segen von Herzen. Lasst uns mit dem Lied 545 beginnen. Es ist ja unser aller Sehnsucht, dass der Herr bald kommt. Es harrt die Braut so lange schon, o Herr, auf dein Erscheinen. Das ist sicher unser aller Wunsch. Singen wir als zweites Lied 573. Nur mit Jesu will ich, Pilger, wandern. Nur mit ihm geh froh ich ein und aus. Singen wir noch gemeinsam 585. Ich bin ein Pilger nach Zions Höhen. Singen wir noch gemeinsam. Oh, ich möchte schauen den, der für mich starb.
Oh, ich möchte schauen den, der für mich starb. Allzeit jubeln, preisen seine Rettertat. Möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da.
Und o, dass du könntest glauben.
O, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. O, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen.
Dazu passt sehr gut, glaube nur, glaube nur.
Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich. Glaube nur, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Nochmals sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Darf ich fragen, ob wir Gäste haben, die heute zum ersten Mal hier sind? Würdet ihr die Hand heben? Dankeschön. Danke, danke. Noch jemand? Danke. Ja, das finde ich schön. Herzlichst willkommen. Gott, der Herr, segne euch. Er segne uns. Er sei mit uns allen. Ich sehe dort auch Besuch aus Bratislava. Gott segne euch in unserer Mitte. Erschreckt nicht. Ein Atomphysiker, ein Mann, den ich in Moskau vor vielen Jahren getroffen habe, der hoch oben ist und trotzdem glaubt, wie die Schrift sagt, und die Endzeitbotschaft so aufgenommen hat mit seiner Familie, wie sie uns vom Herrn aus Gnaden geschenkt worden ist. Dann haben wir heute Bruder Rigobert in unserer Mitte aus Benin und wir haben auch Bruder Barje hier. Ich möchte einfach bitten, dass beide eben nach vorne kommen, dass alle euch sehen. Kommt nur beide nach vorne, weshalb ich Bruder Barje mit nach vorne rufe, werde ich gleich sagen. Ich möchte zu dem Anlass, dass zwei junge Brüder rechts und links mal ein Foto verteilen von der ersten Versammlung, die wir jetzt in Kinshasa hatten, wo zwischen 12.000 und 15.000 Menschen im Stadion versammelt waren, um das Wort des Herrn zu hören. Ihr sollt euch mit uns freuen. Oben ist die Sicht von der rechten Seite, unten von der linken Seite. Zwei junge Brüder, die rechts und links eben mal verteilen. Vielleicht jede dritte Reihe. Wir haben einige von diesen hier, damit alle sich mitfreuen. Und diese beiden Brüder, besonders Bruder Barje, ist vom Herrn in einer so wunderbaren Weise gebraucht worden. Und das seit 1966, als ich zum ersten Mal in die Schweiz kam, zum ersten Mal nach Lausanne kam, hat Gott der Herr unseren Bruder dazu oder von der Zeit dazu gebraucht, um in der französischen Sprache die Welt zu betreuen, die Französisch spricht. Unser Bruder hat einen großen Anteil an dem, was jetzt geerntet wird in der ganzen Welt. Und Bruder Rigobert ist einer unserer Brüder aus einer Wasserstadt. Wohl die einzige Stadt, ich meine, Venedig hat viele Wasser und Amsterdam viele Kanäle, aber die Stadt, aus der dieser Bruder kommt, Cotonou, ist eine Stadt, die wirklich im Wasser ist. Man kann nur mit einem Boot das Haus erreichen. Ohne Boot kommt man gar nicht nach Hause. Eine direkte Stadt auf Wasser. Und der Staat hat den Leuten Geld angeboten und Häuslein, in denen sie wohnen könnten. Sie bleiben alle dort, wo sie sind. Sie möchten auf dem Wasser bleiben. Wer kann es ihnen vergelten? Frère Rigobert, que Dieu soit avec toi.
Amen.
Et nous sommes très heureux que tu es avec nous aujourd'hui.
Amen.
Ich prends beaucoup de salutations pour tous les frères et
sœurs. Amen.
Amen. Gott, der Herr, möge uns heute segnen, mit uns aus Gnaden sein. Wir haben auch ein herrliches Zeugnis von unserer Schwester Kupfer. Stellt euch vor, ein neues Auto und sie kommt vom Einkauf zurück, stellt das Auto ab und in den nächsten 10, 15 Minuten ist das Auto in Flammen und völlig ausgebrannt. Die Fotos sind hier alle, man kann sie später sehen und siehe da, die Bibel ist ganz geblieben. Die Bibel ist heil geblieben, sogar der Umschlag hier ein bisschen verkohlt, direkt hier, man sieht es noch, aber die Bibel ist heil geblieben, sogar die Schrift auf dem Umschlag, La Sainte Bible, also die heilige Bibel. Wir sind dankbar für solch ein wunderbares Zeugnis. Ja, was sagt ihr dazu? Ihr könnt euch ja nachher die Fotos anschauen und es blieb nichts mehr übrig als Stahl, sicher. Und siehe da, kein Vers, kein Kapitel, sondern alles ist geblieben, wie es war. Gott dem Herrn sei einfach Dank dafür. Nun, ich habe natürlich, und das will ich ganz kurz fassen, eine der herrlichen Reisen hinter mir durch 6 Länder Afrikas. Und was ich diesmal erlebt habe, war tatsächlich außergewöhnlich, besonders in Kinshasa, als das Stadion mit tausenden Menschen gefüllt war und die Gegenwart Gottes einfach den Raum erfüllte und viele ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Und ihr kennt ja die Mentalität in Afrika: wenn das Wort des Herrn mächtig ergeht, dann hört man eine Resonanz. Dann kommt das Amen, dann kommt das Halleluja, dann kann es passieren, dass Leute sich erheben und eben zum Ausdruck bringen, was sie innerlich empfinden. Es war also tatsächlich ganz gewaltig, was Gott in diesen Ländern getan hat. Es ging von Kinshasa nach Brazzaville, von Brazzaville nach Point Noir, von dort nach Libreville in Gabon, von dort zurück nach Point Noir und dann weiter nach Luanda und von Luanda nach Cabinda und dann wieder zurück und zum Schluss dann noch in Nairobi, Kenia. Und es werden bestimmt schätzungsweise zwischen 25.000 und 30.000 Menschen in knapp 2 Wochen das Wort des Herrn gehört haben. Solche Volksmengen habe ich selten gesehen und wir sind Gott einfach dankbar, dankbar, auch Bruder Barrier, denn durch die Publikationen in französischer Sprache sind die Völker betreut worden. Jeder Rundbrief, den wir herausgegeben haben, ist veröffentlicht worden. Und es gibt Brüder, die kommen und haben 50 Rundbriefe eingebunden als Buch und sagen: Dank sei Gott für die Orientierung, die wir in all den Jahren bekommen haben, um im Gleichgewicht zu bleiben, um in der Spur zu bleiben. Und so danken wir Bruder Barrier im Namen des Herrn von ganzem Herzen für die treue Arbeit, die er seit so vielen Jahren im Reiche Gottes selbstlos mit aller Aufopferung, die ja solch ein Dienst mit sich bringt. Und dafür sind wir einfach dankbar. Wir sind auch dankbar für alle Brüder in Afrika, für Bruder Rico Bär und für alle anderen Brüder. In Kinshasa waren über 600 Prediger, die von über 2000 Kilometer aus Goma, aus Kisangani, aus dem ganzen, aus Lubumbashi, aus dem ganzen Lande und den Nachbarländern gekommen waren, um eine Predigerversammlung mitzuerleben. Einfach wunderbar, wie Gott alles führt und lenkt und wie die Ernte eingebracht werden kann. Unser Herr hat schon damals gesagt, die Ernte ist groß, wenige sind der Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es ist seine Saat, Es ist sein Weizen, es ist seine Ernte, es ist sein Werk, es ist seine Gemeinde. Wir sind einfach nur in den Dienst gestellt worden, in den Dienst im Reiche Gottes. Es ist nicht unser Reich, nicht unsere Botschaft, nicht unsere Gemeinde, sondern das Reich Gottes, die Gemeinde des Herrn. Und wir sind nur als Mitarbeiter und wie Paulus es so schön formuliert hat, als Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther, 6. Kapitel. Und wir ermahnen alle, lasset euch versöhnen mit Gott. Wir haben auch den Bericht von Bruder Graf gehört. In Osteuropa haben wir in Rumänien tatsächlich die meisten Gläubigen. Wenn ich das Wort gläubig sage, dann meine ich biblisch gläubige Leute. Leute, die das Wort des Herrn nicht deuten, sondern im Original von Herzen glauben. Auf die Heilige Schrift können sich alle berufen und in jüngster Zeit tut es ja mit Vorliebe die römische Kirche. Man sollte es nicht für möglich halten, wie lange ist es her, 3,5 Wochen, als an einem Mittwoch tatsächlich vorgelesen wurde aus Offenbarung, dem 15. Kapitel von Vers 2, vielleicht soll ich es lesen, das ist tatsächlich in Rom an einem Mittwoch jetzt in diesem Monat gelesen worden und man halte sich fest. Hier steht tatsächlich geschrieben, ich lese es aus Offenbarung, dem 15. Kapitel von Vers 2, wurde sogar gesungen, im Rhythmus, wie es dort üblich ist, gesungen. Und ich sah etwas wie ein kristallnes Meer, das mit Feuer durchmengt war, und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, am kristallnen Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes mit den Worten: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Man stelle sich vor, dieser Gesang, der ja nur den Überwindern, nur denen, die aus der gesamten Gnadenzeit und dann auch aus dem Alten und Neuen Testament, weil ja das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes wirklich nur von der Überwinderschar gesungen wird, das singt man jetzt im Vatikan und alle Welt jubelt und freut sich. Alles ist so biblisch dekoriert und geschmückt von oben bis unten, dass nur die wahrhaft Auserwählten die Sache durchschauen werden, denn so steht es tatsächlich geschrieben in Matthäus 24, Vers 24, wenn es möglich wäre, dann würden auch die Auserwählten in den Irrtum hinein verführt werden. Was wir jetzt benötigen, ist wirklich Offenbarung durch den Heiligen Geist. Denn alles andere wird tatsächlich dem Antichristentum zum Opfer fallen. Und zwar alle, die der Wahrheit keinen Glauben geschenkt haben. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. So steht es ja in 2. Thessalonicher im 2. Kapitel geschrieben. als Bruder Graf die Bemerkung machte, dass er immer aus der deutschen Bibel liest und alle anderen verstehen in ihrer Sprache, was aus ihren Bibeln gelesen wird. Wunderbar, so soll es sein. Aber überlegen wir für einen Moment, und ich sage das aus dem Grunde, um uns die Majestät, könnte man sagen, und das Majestätische an der wirklichen Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, zu zeigen. Aus derselben Bibel lesen in allen Sprachen 342 christliche Denominationen, die jetzt im Weltrat der Kirchen vereint sind. Die orthodoxe Kirche liest aus derselben Bibel, die römische Kirche liest aus derselben Bibel und alle kommen zu anderen Schlüssen. Alle beurteilen sie, deuten sie nach eigenem Ermessen. Und deshalb sandte Gott Bruder Branham, um uns klarzumachen und zu zeigen, dass die Bibel nicht gedeutet, nicht ausgelegt werden darf, sondern dass wir zu glauben haben, wie die Schrift es sagt. Denn Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Und deshalb legen wir einfach den Wert auf das ewig bleibende Wort Gottes. Und wie Petrus in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel, ja von Vers 16, über die Wiederkunft des Herrn geschrieben hat und dann die Betonung darauf legt, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt, denn heilige Männer haben von Gott aus, nicht von sich aus, von Gott aus durch Inspiration, durch Offenbarung geredet und das, was sie geredet haben, ist niedergeschrieben worden. Und jetzt benötigen wir denselben Heiligen Geist, der auf ihnen ruhte, um genauso zu verstehen, wie sie verstanden haben, zu sehen, wie sie es gesehen haben. Wir haben schon aus dem Römerbrief im Einleitungswort gelesen, auch von der Liebe Gottes. Aber es muss einfach auch dazu noch Römer 5, Vers 4 und 5 gelesen werden. Römer 5, Vers 4 und 5. Denn das standhafte Ausharren bringt Bewährung, die Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist. Die Ausgießung des Heiligen Geistes darf nicht nur in Apostelgeschichte 2 stehen, sie muss in unsere Leben hineingeschrieben worden sein. Es muss unser persönliches Erlebnis geworden sein. Genauso die Bekehrung und Wiedergeburt. Ich las heute noch über die Konzile nach. Es gibt ja eine Anzahl Konzile, wo gewisse lehrmäßige Punkte festgelegt worden sind. Und diese lehrmäßigen Punkte wurden dann zu Dogmen gemacht. Und man kann es nachlesen. Das Wort Dogma bedeutet in unserer Sprache tatsächlich Dogma, es scheint. Es scheint. Also es scheint so, also nehmen wir es an, weil es so scheint, dass es so ist. Aber Gottes Wort scheint nicht so. Gottes Wort ist so, wie es ist. So, wie es ist. Und dann kommt die Festlegung in einem Punkt, dass durch das Sakrament der Taufe die Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist stattgefunden hat. Man darf überhaupt nicht weiter darüber nachdenken, dass die gesamte Menschheit wirklich in allen Religionen, besonders in den riesengroßen Kirchen, in den Volkskirchen, einfach irregeführt wird durch Lehren, die auf Konzilen beschlossen worden sind. Und kein einziges Mal ist gesagt worden oder hätte gesagt werden können, wie es in Apostelgeschichte 15,15 steht. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Es geht einfach darum, dass die Verkündigung mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Dass die Gemeinde auf dem ursprünglichen Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut wird. Dass nicht irgendjemand irgendwie baut, sondern dass nach biblischem Muster aufgebaut wird. Und dann sind die Dienste gemäß Epheser Kapitel 4 von Vers 11 in die Gemeinde zur Auferbauung gesetzt worden. Aber das Fundament muss stimmen. Bitte denkt daran, ich hab's einfach auf dem Herzen, auch darüber zu schreiben. Aber um es kurz zu erwähnen, als Gott der Herr, Bruder Brenhim, durch eine himmlische Berufung beauftragte und sandte, war doch das Merkmal seiner Berufung als Legitimation, dass er wirklich ein Mann von Gott gesandt ist. Nicht nur, was 33 gesagt wurde, nämlich wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft, die dir anvertraut worden ist, dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt sein und werden, sondern der Engel sprach zu ihm, wie Moses zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden. Und dann habe ich eben nachgelesen, was geschah unter dem Dienst Moses. Wenn wir zu 1. Mose 15 von Vers 13 lesen, da gab Gott dem Abraham die Verheißung, nach 400 Jahren der Bedrückung werde ich das Volk aus der Knechtschaft herausführen. Diese Bestätigung vor dem Volk hatte ja einen Sinn, einen Zweck, nämlich, dass sie begreifen, die Stunde Gottes hat geschlagen. Die Herausführung, der Exodus findet statt. Es hat keinen Sinn, von einer göttlichen Botschaft zu sprechen, auch nicht davon, dass ein Prophet gesandt wurde, wenn man nicht erkennt, was mit dem Dienst verbunden ist. Und was sollte Moses als erstes sagen? Lass meinen Sohn ziehen, meinen Erstgeborenen ziehen, auf dass er mir diene. Und als nächstes, lass mein Volk ziehen. Wenn man in 2. Mose von Kapitel 3 liest, dann kommt man auch später zu Kapitel 12. Und da war es nicht mehr erstgeborener Sohn und auch nicht mehr mein Volk, da war es Gemeinde. Und die ganze Gemeinde des Herrn war versammelt. Alle Begriffe haben ihren Platz. Sohn, erstgeborener Sohn, ebenfalls lass mein Volk ziehen. Aber mein Volk, mein Sohn, wurde ja Gemeinde. Und dann wurde das Lamm geschlachtet. Und dann sprach Gott, der Herr, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an dir vorüberziehen. Und erst danach ist die göttliche Ordnung innerhalb der Gemeinde hergestellt worden. Der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste, der Schaubrottisch, alles ist hergestellt worden. Also, wenn Gott jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi einen verheißten Propheten sendet, dann doch nicht, dass wir hingehen und sagen, der Prophet hat das oder das gesagt, sondern erkennen, was mit dem Dienst verbunden ist. Herausrufung aus aller Versklavung. Göttliche Ordnung muss wieder eingeführt werden. Man braucht es nur nachzulesen. Plötzlich stand die Gemeinde mit Mose in der Gegenwart Gottes. Und Mose hat das Blut des Lammes, das vergossen wurde, genommen, das Volk besprengt und das Bundesbuch besprengt. Und das Volk erklärte an jenem Tage, wir wollen allem nachkommen, was der Herr von uns fordert. Vielleicht erwähne ich das auch aus dem Grunde, weil weltweit, auch jetzt in Afrika, behauptet worden ist, Bruder Frank und Bruder Barrier predigen die Botschaft gar nicht, denn sie predigen nur aus der Bibel. Und dann kam der zweite Satz, wenn jemand nicht aus den Predigten des Propheten predigt, dann predigt er nicht die Botschaft. Und solche Aussprüche muss man erstmal verdauen. Und jetzt komme ich und sage, wer etwas predigt, das nicht mit der Bibel übereinstimmt, der predigt die Botschaft gar nicht. Denn die Botschaft ist das Wort Gottes und das Wort Gottes ist die göttliche Botschaft mit allen Verheißungen, die dazugehören. Wir sind nicht klug ersonnen Fabeln gefolgt. Dafür bin ich mir und ich glaube, sind wir uns alle zu schade, um betrogen in die Ewigkeit zu gehen. Wir danken Gott für die Sendung seines Propheten. Aber wenn wir, und das sage ich mit innerem Schmerz, wenn wir an all die Abzweigungen, an all die verschiedenen lehrmäßigen Punkte denken, die da verkündigt werden und alles wird Botschaft genannt, dann genügt Kopfschütteln überhaupt nicht. Da soll Bruder Brenim, der dritte Adam sein. Ich will gar nicht in all die Einzelheiten eingehen, die in allen Landen aufgetischt, die lautstark verkündigt werden, und wenn man dann zur Bibel geht, dann stimmt nichts von allem, was da gesagt wird, mit der Bibel überein. Und deshalb haben wir von Gott aus, vom ersten Tage an, wirklich die dringende Weisung bekommen, dass nur das gepredigt werden kann und darf, was aus der Heiligen Schrift gepredigt werden kann. Und es gibt Punkte, es gibt auch Bibelstellen, die nicht leicht verständlich sind. Aber vielleicht gebe ich euch jetzt das Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Wenn wir zum Beispiel über den Tag des Herrn lesen, dann steht doch tatsächlich geschrieben, in Malachi, im letzten Propheten des Alten Testaments, in den letzten Versen, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Man kann nachlesen in Jesaja 13 von Vers 6. Man kann im Propheten Joel nachlesen, ehe der Tag kommt, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond in Blut verwandeln. Man kann im Neuen Testament nachlesen, 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, Kommen aber wird der Tag wie ein Dieb in der Nacht. Und dann auch im 2. Petrus, dem 3. Kapitel, im 10. Vers, dass der Tag brennen wird und alle Elemente sich auflösen werden in der Flammenglut. Ich nenne dieses Beispiel allein aus dem Grunde, weil weltweit behauptet wird, Offenbarung 10, Vers 7 ist schon erfüllt, also gehört Offenbarung 10 insgesamt der Vergangenheit an, und die Behauptung, der Herr sei 1963 gekommen, dominiert überall und das weltweit. Und dem kann nicht so sein und dem ist nicht so. Ich wiederhole es an dieser Stätte. Wenn der Herr kommt, dann gehen wir. Denn wenn er kommt, wenn er wiederkommt, dann kommt er als Bräutigam, um die Braut zum Hochzeitsmahl zu nehmen. Und dann geht in Erfüllung, was in Matthäus 25 geschrieben steht. Zuerst steht ja, siehe, der Bräutigam kommt. Und dann steht, alle, die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl ein. Matthäus 25, Vers 10. Wer ist denn von all den Leuten zum Hochzeitsmahl eingegangen? Alle fantasieren herum und laufen auf dieser Erde von hier nach da. Und dann kommt 1. Korinther 15. Kapitel. Gesät wird in Unehre, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. So gewiss wir einen natürlichen haben, so gewiss werden wir einen geistlichen haben. Und das geht hin zu 1. Thessalonicher, dem 4. Kapitel von Vers 13 bis zum letzten Vers und geht hin bis 1. Johannes 3 von Vers 1 bis 3. Wenn nun gesagt wird, der Prophet, dann sind das nichts als Missverständnisse. Und ich urteile die Brüder nicht, sondern sage ganz einfach, wer sich nicht unter die gewaltige Hand Gottes beugt und sich selber als klug dünkt und meint, alles zu wissen, mit dem wird Gott gar nicht reden. Und wenn wir Gottes Wort nicht voll und ganz respektieren, dann wird er nicht mit uns sprechen. Erst dann, wenn wir sein Wort wirklich glauben, und zwar so, wie es geschrieben steht, wird er mit uns reden können und es uns auch offenbaren. Aber um zu zeigen, dass das gleiche Wort, dieselbe Bibelstelle, tatsächlich zweifach Verwendung finden kann. Lasst mich euch das ganz kurz zeigen. Aus Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, Vers 20. Und haltet im Herzen fest, was der Tag des Herrn wirklich bedeutet, nämlich der große und furchtbare Tag. Und siehe da, in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, macht Petrus aus dem schrecklichen Tag den herrlichen Tag. Den herrlichen. Ja, was jetzt? Ist der Tag schrecklich oder ist er herrlich? Hat Petrus hier etwas getan, was nicht statthaft wäre? Ich lese vor, Apostelgeschichte, 2. Kapitel, Vers 20, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, so weit, so gut, und danach der große und herrliche. Ja, und überall lesen wir der große und schreckliche. Was ist denn nun hier passiert? Was hat Petrus in dem Moment vor Augen? Lasst uns nachlesen in 1. Korinther, dem 1. Kapitel, Hier spricht der Apostel von dem herrlichen Tag. Und das ist eben das Schöne. Gott musste ja beides niederschreiben lassen. Einmal von dem schrecklichen Tag, der die erwartet, die nicht glauben, die nicht entrückt werden. Und dann zum Zweiten von dem herrlichen Tag, welches der Tag ist, an dem wir unserem Herrn in Herrlichkeit begegnen werden. Ich lese vor, 1. Korinther, 1. Kapitel, von Vers 7 bis 9. 1. Korinther 1, 7 bis 9. Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus, merkt ihr, auch Tag und dann nicht nur Tag des Herrn, sondern am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. Treu ist Gott, durch den ihr in die Gemeinschaft mit seinem Sohne Jesus Christus, unserem Herrn, berufen worden seid. Und im Philipperbrief haben wir es zwei, dreimal hintereinander, wo dieser Begriff von dem Tag Jesu Christi geschrieben worden ist, damit wir den Unterschied erkennen. Es ist im Grunde genommen der gleiche Tag, der gleiche Moment. Aber der Tag des Heils endet ja mit der Entrückung. Und wenn der Tag des Herrn jetzt hier anbräche, dann ist die Entrückung ja der Tag, auf den wir warten, auf den die Gemeinde Jesu Christi wartet. Glorreicher Tag, wenn Jesus kommt. Und dieser Tag ist dann nicht der schreckliche Tag, das ist er für die Ungläubigen, die auf Erden sein werden nach der Entrückung. Wenn der herrliche Teil vorbei ist, dann kommt der schreckliche Teil. Beides hat seinen Platz. Lesen wir es hier in Philipper, dem ersten Kapitel, vielleicht nur zunächst Vers 6. Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch bis zum Tage Jesu Christi vollenden wird. Und dann vielleicht noch Vers 9 bis 11. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit ihr auf den Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht, voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwächst zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Vielleicht nur noch die eine Stelle aus dem Timotheus, wo Paulus im 2. Timotheus im 4. Kapitel, im 4. Vers, ja, vielleicht nehmen wir gleich Vers 8, 2. Timotheus 4, Vers 8, fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird, jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die seine Erscheinung lieb gehabt haben. Also, es ist statthaft, dass dasselbe Wort, das gleiche prophetische Wort, recht aufgeteilt wird. Damit wird der Schrift keine Gewalt angetan, sondern es wird nur biblisch und richtig eingeordnet. Der herrliche Teil, der den Tag Jesu Christi betrifft, die Vereinigung von Braut und Bräutigam, die glorreiche Wiederkunft unseres Herrn, auf die wir sehnsüchtig warten. Und wenn der Moment geschehen ist, ja, dann kommt der zweite Teil. Der zweite Teil wird durch den ersten ja nicht aufgehoben. Der bleibt da, wo er ist. Nur behält er seine Bestimmung, seine Zuordnung innerhalb des Ratschlusses Gottes. Und das muss man auch mit dem Dienst Bruder Brenhams so sehen. Er durfte Offenbarung 10, Vers 7 nehmen, weil es ein prophetisches Wort ist und weil durch seinen Dienst alle Geheimnisse des Wortes geoffenbart worden sind. Aber er spricht ja oft genug nicht vom Geheimnis, wie in Offenbarung 10, Vers 7, wo von dem Geheimnis Gottes die Rede ist, sondern von den Geheimnissen spricht er. Und wenn wir dazu nur Matthäus 13 lesen und die Parallelstellen und dann uns vergegenwärtigen, dass tatsächlich, solange es Gnadenzeit gibt, das Wort Gottes doch in unserer Zeit zum ersten Mal wirklich in der Gesamtbedeutung geoffenbart wurde. Ich stelle mir die Frage, wenn Paulus in Apostelgeschichte, dem 20. Kapitel, schreibt: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Dann steht da noch nicht: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes geschrieben. Ich hätte gern dabei sein mögen, wenn dieser Mann Gottes bis in die Nächte hinein den Ratschluss Gottes dargelegt hat, aber hat genügend niedergeschrieben, dass der Heilige Geist uns jetzt genauso in den ganzen Ratschluss Gottes hineinführen kann. Aber hier ist das Geheimnis: Nur wer von Gott dazu bestimmt ist, an dem teilzuhaben, was er verheißen hat, wird überhaupt den Unterschied merken, wird überhaupt ein Verlangen danach tragen, zu wissen, was Gott verheißen hat. Wie oft sollen wir es an dieser Stätte noch betonen? Die wahren Kinder Gottes sind Kinder der Verheißung. Sie glauben das Wort der Verheißung. Abraham glaubte Gott. Er bekam die Verheißung, er glaubte und sah die Verheißung erfüllt. Es genügt doch nicht, dass wir nur in Galater 4, Vers 28 lesen: Ihr, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Man muss einfach weiterlesen, auch in Hebräer 11, dass Abraham, Isaak und Jakob im Lande der Verheißung wohnten. Man muss sogar lesen, dass Josua im Lande der Verheißung in seinem Erbteil begraben wurde. Man muss der Schrift nachgehen, welche eine Bedeutung die Verheißungen für das Volk Gottes hatten. Ohne Verheißung ist doch gar keine Erfüllung. Und deshalb sind eben alle Verheißungen Gottes Ja und Amen in Jesus Christus durch uns, 2. Korinther, 1. Kapitel, Vers 20. Und deshalb glauben wir, dass Gott in dieser Zeit seine Verheißung eingelöst hat und hat einen Propheten wie Elia gesandt. Ja, wozu denn? Dass wir das Gesagte deuten und dass jeder aus den Predigten Bruder Brenhams für sein Thema die Stellen herausnimmt, die in sein Konzept passen, und alle berufen sich auf den gleichen Propheten und alle sagen und betonen etwas ganz anderes. Da kann doch was nicht stimmen. Nur dann, wenn wir alles zum Worte Gottes zurücknehmen und das Wort Gottes selber sagen lassen, was es zu sagen hat. Erst so kommen wir zum Glauben, zur Einheit, der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Nur so werden wir die Vollendung erreichen. Und deshalb, ich muss es ehrlich sagen, wenn ich all die Deutungen höre, dann kommt heilige Ehrfurcht über mich und auch Dankbarkeit, dass der Herr uns Gottesfurcht geschenkt hat, dass wir sein Wort respektieren, dass uns sein Wort so viel bedeutet, als stünde er vor uns und würde tatsächlich jetzt direkt mit uns sprechen. Und diese Ehrfurcht ist verloren gegangen. Und deshalb, ich glaube, es steht im Propheten Jesaja, im 30. Kapitel, haben die Menschen ihr eigenes Werk ins Dasein gebracht. Paulus hat ja, wie schon erwähnt, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, Apostelgeschichte 20, von Vers 24, und in Jesaja 46, Vers 10 spricht unser Herr: Mein Ratschluss soll zustande kommen. Und was ich mir vorgenommen habe, das führe ich aus. Und wenn Paulus dann in Kolosser 1, Vers 19 und 20 ebenfalls von dem Ratschluss Gottes spricht, von dem Ratschluss Gottes, und dann im Kolosserbrief im ersten Kapitel, da haben wir dann die Beschreibung, und es geht weiter im zweiten Kapitel, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus leibhaftig wohnte und dass es der Wille Gottes war, dass wir in den göttlichen Stand zurückgebracht werden, als Söhne und Töchter Gottes in unsere ursprüngliche Bestimmung zurückversetzt werden. Und dazu war es notwendig, den wahren Samen zu säen. Und wir haben es immer wieder betont und werden es tatsächlich bis ans Ende nicht nur tun müssen, sondern auch tun, nämlich, dass es nur zwei Arten von Samen gibt, so wie es nur zwei Sämänner gibt, Matthäus 13. Der gute Sämann ist der Menschensohn und der gute Same sind die Söhne, die Kinder des Reiches Gottes. Und während die Leute schliefen, kam der Feind, säte auf dem gleichen Feld, aber einen ganz anderen Samen. Und der Same, das sind die Bösen. So steht es geschrieben in Matthäus 13, Vers 37 und 38. Und so ist es auch. Also, es ist so wichtig, wenn wir Gottes Wort hören, dass es uns geoffenbart wird. Denn so spricht unser Herr in Matthäus 13. Wer das Wort nicht versteht, da kommt der Feind und nimmt das, was in sein Herz gesät wurde, und reißt es wieder aus. Und was lässt er zurück? Seine eigene Deutung, seinen eigenen Samen. Und schon schlägt alles ins Gegenteil über. Jesaja 30. Kapitel, von Vers 1, wehe den Söhnen, so lautet der Ausspruch des Herrn, die abtrünnig werden, dadurch, dass sie einen Plan ins Werk setzen, der nicht von mir ausgeht, und ein Bündnis schließen ohne meine Billigung, um Sünde auf Sünde zu häufen. Es muss einfach deutlich gesagt werden, dass Gott einen Erlösungsplan hat, dass wir nicht einen eigenen Plan entwerfen müssen oder können. Und auch das haben wir aus eigener Erkenntnis schon gesagt. Weltweit gibt es so viele Pläne, so viele Charismatiker, Evangelisten, alle haben ein riesengroßes Programm. Die Frage ist, ob sie ein Teil der Heilsgeschichte haben geworden sind, haben sie sich einordnen lassen in den Heilsplan unseres Gottes. Wenn Paulus von dem ganzen Ratschluss Gottes spricht, dann war er da drin. Dann war er in der Gemeinde, im Plan Gottes, im Willen Gottes und hat der Gemeinde von Gott aus mitgeteilt, was wir wissen müssen, und dafür sind wir ewig dankbar. Aber erst muss man doch selber ein Teil des Reiches Gottes geworden sein. Und so steht es doch geschrieben, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes überhaupt nicht sehen. Der kann davon singen, der kann auch singen vom kristallenen Meer und vom Überwinden des Tieres. Ja, wisst ihr, das ging mir tatsächlich zu Herzen. Denn wenn die geistliche Macht, diese politische Macht reitet, wie ja in Offenbarung 17 deutlich gesagt wird, nämlich, dass die geistliche Macht die Zügel in den Händen hält, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass die Herrschaften singen vom Sieg über das Tier. Das Tier ist ja dort diese Zusammensetzung der europäischen Gesamtmacht, die jetzt ja aus, wie viel Millionen sind es? 455? Und die religiöse Macht reitet ja auf dieser weltlichen Zusammenballung von Macht. Und dann kann man schon schön singen, weil sie ja die Zügel in Händen hält. Brüder und Schwestern, es ist spät an der Weltuhr. Sehr, sehr spät. Und besonders, wenn wir nach Israel schauen, dann schmerzt es. Es beginnt zu schmerzen. Und wir müssen und dürfen in unsere Gebete Israel mehr und mehr einbeziehen. Einfach mehr einbeziehen. Denn hier ist doch der wunde Punkt, so könnte man doch sagen. Sie sind verblendet worden, damit unsere Augen aufgetan werden. Durch ihren Unglauben sind sie ausgebrochen worden, damit wir durch den Glauben eingepfropft werden und Anteil an derselben Wurzel und an dem gleichen Leben haben, das Gott aus Gnaden geschenkt hat. Habt ihr es alle gehört? Sulana, der höchste Außenminister der Europäischen Gemeinschaft, war gerade in Jerusalem und hat tatsächlich Sharon gesagt, ob ihr das wollt oder nicht, dass wir uns einmischen. Wir haben das Recht, uns einzumischen. Ja, wer hat das Recht, sich hier und da einzumischen? Es geht über jedes Maß hinaus. Wenn dann noch ein Staatsmann sagt, Sharon ist bei uns unerwünscht, dann tut das einfach weh. Es tut weh. Und die Schrift sagt, dass alle Völker sich gegen Jerusalem versammeln werden. Und der Druck wird tatsächlich immer stärker werden. Wir müssen einfach beten, oh Gott, segne dein Eigentumsvolk. Mach allem ein Ende. Vollende deine Gemeinde. Ruf sie heraus aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und schenk noch einmal eine Neubelebung durch die Kraft Gottes, dass wirklich eine Wiedererstattung wird, wie sie uns verheißen worden ist im Worte Gottes. Brüder und Schwestern, es sind eine Anzahl Bibelstellen, die eigentlich noch gelesen werden könnten. Lesen wir noch zwei, die eine aus dem Titus, eine ganz herrliche Stelle, die uns als Eigentum Gottes vor Augen geführt wird. Wir sind teuer erkauft und wir sind das Eigentum des Höchsten. Wie im Alten Testament ist ja Gott hingegangen und hat sich ein Volk aus allen Völkern erwählt. Das war sein Volk. Und im Neuen Testament lesen wir in Titus, dem zweiten Kapitel von Vers 11, den erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Ja, sie bringt allen Menschen das Heil, aber nicht alle nehmen das Heil an. Das Evangelium wird ja in manchen Übersetzungen als Heilsbotschaft übersetzt. Das Evangelium ist die göttliche Botschaft des Heils, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selber versöhnte und dass das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha starb und dass Gott in Christo war und in dem Moment die Welt mit sich selber versöhnte. Und wie auch schon erwähnt, wie Paulus es sagte, dass uns der Dienst der Versöhnung übertragen worden ist. Nicht alle nehmen das Heil an. Von Israel steht geschrieben, der Feind wird euch verfolgen, weil ihr das Heil zurückgestoßen habt. Man muss auch die alttestamentlichen Propheten nachlesen, wie es vorausgesagt wurde, auch im Propheten Jesaja. Sie haben Ohren und hören nicht, haben Augen und sehen nicht. Hier ist doch der Punkt. Da braucht sich kein Mensch überheben. Alles ist Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Wenn wir heute glauben können, wie die Schrift sagt, dann ist das Gnade. Und es bezeugt, dass wir zu den Auserwählten gehören, die jetzt auf das achten, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir gehen nicht mit dem breiten Strom der Masse in Richtung Rom. Wir gehen einfach in Richtung Jerusalem. Denn das Wort sollte und ist von Jerusalem ausgegangen. Und die Belehrung vom Berge Zion bis auf den heutigen Tag. Und so werden jetzt nach der biblischen Verheißung die Herzen der Kinder Gottes zu dem Ursprung, zu den Vätern im Urchristentum gewandt, zu der Lehre der Apostel, mit welcher die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, gekrönt wurde, aus welcher der männliche Sohn herausgeboren wird, zuerst entrückt und dann, um alle Völker zu weiden und zu regieren. Es ist in der Tat das Ende der Endzeit. Keiner weiß, wie lange es noch dauern wird, aber wir können für jeden Tag dankbar sein, den der Herr uns schenkt. Alles ist Gnade. Hier lesen wir weiter von Vers 12 in Titus 2, von der Gnade, von dem Heil, in dem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig schon in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben und wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Christus Jesus, warten, der sich selbst für uns dahin gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht sei. Nicht Gesetzeswerke unter Zwang, sondern das, was der Geist Gottes will und wie wir angeleitet werden, um im Glauben zu tun, gemäß Johannes 12, Vers 14 oder 14, 12 vielmehr, die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Und dann zurück zu Jesaja 30, wo Männer ihr eigenes Werk ins Leben rufen. Abtrünnige Söhne sind sie. Wir brauchen kein eigenes Werk ins Dasein zu rufen. Wir brauchen nur ein Teil des Werkes Gottes in dieser Zeit zu werden, ihm zu glauben und Anteil an dem zu haben, was er tut. Wir brauchen kein anderes Evangelium, auch keine neuen Lehren. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und dann das herrliche Wort aus dem Petrusbrief. Es ist einfach so wunderbar, wie diese Männer Gottes darüber geschrieben haben. 1. Petrus, hier lesen wir im 2. Kapitel das uns allen sehr bekannte Wort. 1. Petrus, 2. Kapitel, Vers 9 und 10. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk, und sollt die Tugenden dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat, euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Welch ein wunderbares Wort. Wir schämen uns in der Tat, denn wir sind Menschen wie alle anderen, vergesslich und schwach. Wir haben sicherlich in unserem Leben nicht immer den guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes getan. Mit Sicherheit wird auch hier und da der zugelassene Wille Gottes in unserem Leben geschehen sein. Und dass Gott trotzdem in seiner Gnade an der Erwählung festhält und dass das Blut des neuen Bundes für uns spricht und dass er seine Söhne, die nicht abtrünnig werden, sondern in ihm bleiben, dass sie nicht zuschanden werden. Warum nicht? Weil sie ihr Vertrauen nicht auf sich, sondern auf ihn setzen, nämlich auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn irgendjemand im Leben als Gläubiger den Eindruck hat, alles richtig gemacht zu haben, und vielleicht dann noch den Eindruck bekommt, dass nur andere alles verkehrt machen, das sei nicht unsere Einstellung. Unsere Einstellung sei immer auf der Gnade, die Gott uns erwiesen hat, gegründet. Es war Gnade, dass der Herr mit Abraham sprach, es war Gnade, dass er sein Volk erwählt hat, Gnade, dass er Verheißungen gab, Gnade, die uns in Jesus Christus erschienen ist. Und wenn ihr es nachlesen wollt, in allen Briefen des Apostels Paulus steht die Gnade an erster Stelle. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Gnade, dass wir in dieser Zeit, wo wirklich so viele Stimmen ertönen und auch innerhalb der Botschaft so viele Richtungen entstanden sind und die Orientierung des Wortes nicht mehr gilt, bei vielen nicht mehr gilt. Aber lass es mich betonen, es ist Gnade, die wir zur Vollendung brauchen. Gnade, im Wort zu bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen, dass der göttliche Same in unsere Seele hineingesät wird und dass der Feind nicht kommt und uns irgendwann schlafend antrifft und dann den verkehrten Samen, nämlich die Deutung, die Auslegung, sät. Glaubt es mir, Es geht auf den Garten Eden zurück. Im Worte Gottes war Leben, war Gemeinschaft mit Gott, der Tod war noch nicht in Sicht, solange die ersten Menschen im und unter dem Worte Gottes geblieben sind. Aber dann, als der Feind das Wort auf seine Art in den Mund nahm und wiedergab, darin war der Tod. Und hier ist der Punkt. Der Feind wird immer Bibelstellen nehmen, nicht nur in Matthäus 4, als er unseren Herrn auf die Probe stellte und ihn versucht und sagte, steht geschrieben, er wird immer wieder kommen und wir sehen es, je mehr, je länger, je mehr haben alle Kirchen und Freikirchen, alle haben das Wort des Herrn im Munde und alle gehen an dem, was das Wort wirklich sagt, vorbei. Und schlussendlich glauben sie nicht, wie die Schrift sagt, sondern wie die Kirche es sagt, zu der sie gehören. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir geistliche Unterscheidung benötigen, nicht weil wir mehr wissen oder besser sein möchten, sondern weil wir Gnade bei Gott gefunden haben. Das Gesetz ist durch Mose geworden und die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie wir gesehen haben, allein aus Gnaden können wir jetzt tatsächlich unter der Leitung des Heiligen Geistes auch solche Bibelstellen mühelos einordnen. Das kann kein Professor, Bruder Graf, das kann auch Timmy Schwarer auch nicht. Nein, nein, das kann kein Bibellehrer, das kann nur der Heilige Geist. Nur der Heilige Geist, der das Wort eingegeben hat, nur er kann. Und er tut es tatsächlich sichtbar. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich da sitze und das Wort Gottes lese, was sich da vor mir auftut, ist einfach herrlich. All die Zusammenhänge, ich wünschte nur, man könnte es so weitergeben, wie Paulus ja auch gesagt hat, was ich vom Herrn empfangen habe, das habe ich euch überliefert. Es ist einfach wunderbar. Auch das sei noch am Ende betont, es ist Gnade, jeden Ausspruch Bruder Brenhems recht zu verstehen, keinen Ausspruch gegen den anderen auszuspielen und Verschiedenes daraus zu machen, sondern einfach aus Gnaden den Zusammenhang sehen und wie der große Gottesmann sagte, geht nicht nur nach dem, was ich gesagt habe, sondern was ich gemeint habe. Das kann, ja, das kann auch noch sein, dass man manchmal Mühe hat, so richtig zum Ausdruck zu bringen, was man sagen möchte. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der uns tatsächlich von Klarheit zu Klarheit führt. Fassen wir es zusammen. Gott hat uns in Gnaden angesehen, hat über seinem Worte gewacht, hat vor Ende des Tages des Heils, vor Anbruch des Tages des Herrn, dem ja dann in dem Moment der Höhepunkt des Tages des Heils noch vorausgeht, der Tag Jesu Christi, die Entrückung, unsere Begegnung mit dem Herrn in der Luft, wie alles so geordnet ist. Gott hat es so gewollt, dass am Ende der Gnadenzeit eine klare und wahre göttliche Sprache gesprochen, eine göttliche Botschaft gebracht wird. Und dann ist es wichtig, dass wir alle durch denselben Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt werden. Und dann sind wir alle von Gott gelehrt. Dann braucht nicht ein Bruder, den anderen zu belehren. Dann braucht niemand mit einer Sonderoffenbarung zu kommen. Und ich sage euch, was mit den Sonderoffenbarungen und Lehren die Sache auf sich hat. Das Volk wird gespalten, verschiedene Lager entstehen, verschiedene Richtungen werden offenbar. Und Gott hat nur eine Richtung, die hat er in seinem Worte angegeben. Und nur wer sich an sein Wort hält, wirklichen Respekt davor hat, bekommt es geoffenbart. Bruder Brenim war der verheißene Prophet, der Mann Gottes, der auftrat, ehe die Gnadenzeit zu Ende geht und seine Botschaft erreicht die Enden der Erde. Es ist eine Botschaft der Herausrufung an Exodus. Nicht nur, dass Zeichen geschehen sind, das ist wunderbar, aber die Zeichen sollten nur eine Bestätigung der Sendung sein. Es ging darum, dass Gott über seinem Volke und seinem Worte wachte und sprach: Ich habe die Not meines Volkes gesehen, ich gedenke meines Wortes und bin herabgekommen, um herauszuführen und zu befreien. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Lass meinen Sohn, meinen erstgeborenen Sohn ziehen, auf dass er mir diene. Und dann ist Volk und Sohn Gemeinde. Die Gemeinde soll das Passa feiern, soll das Blut an die Türpfosten streichen. Und der Würgeengel zog vorüber und sie blieben bewahrt. Brüder und Schwestern, das ist unser Stand heute. Wir glauben an Jesus Christus. Wir glauben, dass er das Lamm Gottes war und ist. Er als Lamm Gottes gestorben. Und als Lamm nahm er auch das Buch, um die 7 Siegel zu öffnen, um der Blut erkauften Schar zu offenbaren, was darin verborgen war. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten Tagen nach meiner Rückkehr so darüber nachgedacht, wie vollkommen die Offenbarung des 1., 2., 3. und 4. Siegels war. Kein Mensch wäre darauf gekommen, kein Mensch hätte es gewusst. Und siehe da, die Siegel wurden geöffnet und es ward geoffenbart, was darin verborgen gewesen ist. Ein 5. Siegel, die Juden, die Märtyrer, die um ihres Glaubens willen gestorben waren und um Rache rufen. Und ihnen wurde gesagt: Wartet, bis eure Mitbrüder ebenso wie ihr den Tod erlitten haben. Und dann das 6. Siegel, schon Einführung in den Tag des Herrn. Sonne verfinstert sich, Mond verliert seinen Schein. Wie hat Gott sein Volk so gnädig heimgesucht? Wir können in Wahrheit singen: Du hast dich mir geoffenbart. Wir können sagen: Herr, du hast mit uns geredet. Du hast unsere Augen gesalbt, sie dürfen sehen. Unsere Herzen aufgetan, sie dürfen glauben. Und du hast uns das Verständnis für die Schrift geöffnet. Du hast mit Mose begonnen, fortgefahren mit den Psalmen, mit den Propheten, mit dem Neuen und Alten Testament und hast uns eine Einsicht, ja, einen Gesamtüberblick über den Heilsplan unseres Gottes geschenkt. Maranatha, der Herr kommt. Er kommt bald. Und Dank sei ihm, dass wir den Ernst der Stunde erkannt haben. Dank sei ihm, dass wir mit dem, was Gott uns geoffenbart hat, nicht spielen, sondern es im Glauben aufnehmen und alles in göttlicher Harmonie aus Gnaden geoffenbart bekommen. Unserem Gott sei die Ehre, der Lobpreis und die Anbetung, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Während wir die Häupter gebeugt halten, unsere Herzen öffnen und wirklich glauben. Glauben, wie die Schrift sagt, glauben, dass der Herr, wie er verheißen hat, gegenwärtig ist. Denn so lautet die Verheißung: Ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an der Weltende. So lautet die Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind hier in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt. Es ist der neutestamentliche Bundesname, in dem alles Heil, die volle Rettung, Heilung, aller Segen Gottes ist uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt worden. Kein anderer Name als dieser eine. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Geliebter Herr, wir danken dir gemeinsam, dass du uns diesen Namen geoffenbart hast. Ja, du hast dich uns geoffenbart. Wir dürfen dich schauen in deiner Vielfalt als Sohn Gottes, als Menschensohn, als Sohn Davids, als Mittler, als Fürsprecher. Wir sehen dich als Lamm. Wir sehen dich in allen Zusammenhängen, die zur Erlösung notwendig waren. Wir sehen dich als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wir sehen dich als den Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Ach, geliebter Herr, du bist alles in allem für uns geworden, damit wir durch dich in den göttlichen Stand zurückversetzt werden konnten. Geliebter Herr, gemeinsam danken wir dir für das Vorrecht, dass wir jetzt leben dürfen und dass du so ganz persönlich mit uns sprichst. Wir danken dir für die Sendung deines Knechtes und Propheten. Du hast über deinem Worte gewacht. Du hast dich in Einfachheit geoffenbart und in Einfachheit ausgedrückt. Aber wir danken dir, dass dein Geist uns in alle Wahrheit leitet. Wir danken dir auch dafür, dass du unser Verständnis für die Schrift geöffnet hast und dass nicht einer den anderen belehren braucht, sondern dass wir durch dein Wort und durch deinen Geist von Gott gelehrt werden. Geliebter Herr, so steht es ja geschrieben, der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, göttliche Freiheit. Wir danken dir dafür und bitten dich, sei du mit uns und segne mit uns in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wir bitten heute besonders für den gesamten afrikanischen Kontinent, segne du ewig treuer Gott dein Volk, rufe heraus, auch wenn in Europa noch nichts zu sehen ist, nur ein kleiner Überrest sich unter dem Schall deines Wortes versammelt, so bitten wir dich, vergiss uns nicht. Lass vor deiner Wiederkunft noch einmal geschehen, dass dein Arm ausgestreckt, deine Rechte erhöht, dass alle Völker, nicht nur in Afrika und Asien, dass alle Völker die Rechte des Herrn sehen, dass eine völlige Wiedererstattung unter deinem Volke, in deiner Gemeinde aus Gnaden wahr wird. Segne alle, die heute zum ersten Mal gekommen sind, rede weiter zu ihnen und offenbare dich ihnen und uns und sei du mit uns allen. Dir, dem allmächtigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem einzigen Gott, den es gibt, dir sagen wir Dank, denn du bist unser Vater geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gelobt seist du für die Kraft deines Blutes, o Herr, für die Kraft deines Wortes, für die Kraft deines Geistes. Segne uns und sei mit uns allen. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Gott ist die Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern in ihm das ewige Leben haben. Nur in ihm. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. So steht's geschrieben. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Welch ein herrliches Wort hat Gott uns geschenkt. Welch eine Gnade, so zu glauben, wie die Schrift es sagt. Gedenkt unser in euren Gebeten, Bruder Barrier und wir, ich glaube, Bruder Graf auch wieder und ich auch, wir werden, so Gott will, wieder unsere Reisen machen. So der Herr will, geht's jetzt auf der Augustreise nach Malawi, nach Sambia, nochmal in die Republik Kongo, in die verschiedenen Städte und dann weiter im Umkreis, bis ich dann wieder zurückkomme, um am letzten Sonntag dann hier zu sein. Gott, der Herr, sei mit uns allen. Wir stehen auf und beten noch zum Schluss. Himmlischer Vater, du Gott aller Gnade und allen Trostes, wir danken dir nochmals von ganzem Herzen. Wir spüren, wie du uns durch die ganze Heilige Schrift führst, wie du uns durch deinen Geist in alle Wahrheit leitest, wie du uns das Verborgene offenbarst, die Zusammenhänge aus Gnaden schenkst. Geliebter Herr, erhebe du dein Antlitz über uns allen und mögen alle heute gesegnet von hier gehen. Mögen alle tiefen Frieden, innere Ruhe, Ruhe in Gott gefunden haben. Geliebter Herr, auch wenn wir unsere Wege nicht ganz verstehen, doch du hast uns Gnade geschenkt, auf deinen Wegen zu wandeln, nicht ein eigenes Werk ins Leben zu rufen, sondern dein Werk zu sein, nämlich das, was du gegenwärtig tust, mitzuerleben. Geliebter Herr, vollende du deine Gemeinde auf den glorreichen Tag deiner Wiederkunft. Ja, komme bald, Herr Jesus. Dir sei die Ehre in Ewigkeit dargebracht von uns allen. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.